Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von Unito. Ich bin Georg Glinz und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischer E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Heute wollen wir über Klimaschutz und Nachhaltigkeit reden. Zwei Schlagwörter, die in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen haben und vor allem in den vergangenen Monaten noch stärker in den Fokus der Menschen gerückt sind. Studien wie die aktuelle Trendstudie der Otto Group zum ethischen Konsum zeigen den eindeutigen Wunsch der Konsumentinnen und Konsumenten nach mehr Transparenz und mehr Verantwortung beim Einkaufen. Aber wie viel Tatkraft steckt hinter diesem Wunsch und wie ernst meinen es Konsumentinnen und Konsumenten wirklich, wenn sie online einkaufen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, spreche ich heute mit Tobias Wollermann, Group Vice President Corporate Responsibility der Otto Group in Hamburg. Ja, hallo Tobias, schön, dass du da bist und dass du dich aus dem hohen Norden in Hamburg zu uns dazugeschaltet hast.
Ja, Georg, vielen Dank, dass ich heute bei Ungeniert, eurem Unito-Podcast, mit hier dabei sein darf und Einblicke zum Thema Nachhaltigkeit geben darf.
Ja, zum ersten Mal heute ein Gast aus unserer Konzernzentrale sozusagen. Wir wollen uns ja heute mit dir ein bisschen über das Thema Nachhaltigkeit unterhalten. Ein Thema, das ja quasi in aller Munde momentan ist und uns so gefühlt fast an jeder Straßenecke begegnet. Die Menschen wollen einen nachhaltigeren Lebensstil führen. Zumindest steigt das Interesse daran, das zeigen sehr, sehr viele Studien. Und auch immer mehr Unternehmen wollen als verantwortungsbewusst wahrgenommen werden. Tobias, deiner Meinung nach, wie viel reale Tatkraft steckt denn da momentan hinter all diesen Absichtserklärungen?
Ja, ich glaube, da steckt eine Menge dahinter und es stimmt wirklich, dass das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile wirklich kein Nischenthema mehr ist, ja, und in der Breite der Gesellschaft einfach angekommen ist. Und dazu beigetragen, glaube ich, hat in der letzten Zeit auch insbesondere die sogenannte Generation Z, ich spreche mal Fridays for Future und so weiter, mit ihrem Klimastreik, die das mediale und gesellschaftliche Interesse einfach nochmal wirklich verstärkt auf dieses Thema gelenkt haben. Und ich glaube, für viele Menschen und für viele Menschen der jungen Generation war das vielleicht auch so ein Aha-Erlebnis zu sehen, was man mit einem lokalen Engagement wirklich, was für eine weltweite Bewegung man dort ins Rollen bringen kann. Und das macht Hoffnung und zeigt einfach, dass wirklich jeder Mensch auch persönlichen Einfluss hat, was zu ändern. Und wir haben in der Otto Group eine Trendstudie in Auftrag gegeben, die ist jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen, wo wir ein paar Themen zum Thema nachhaltiger Konsum einfach mal wissen wollten von den Menschen. Und da haben wirklich 70% der Befragten angegeben, dass sie wirklich ethische Kriterien zum festen Bestandteil ihrer Kaufentscheidungen machen. Und mehr als die Hälfte der Leute war auch bereit, mehr Kosten für klimaneutrale Produkte zu tragen. Das ist ja erstmal total positiv und da kann man wirklich froh drüber sein, dass sich diese Zahlen so verstärkt haben. Das war nicht immer so. Aber man muss natürlich auch sagen, in der Studie ein positives Kreuzchen zu setzen, ist nochmal was anderes, als wenn ich dann vorm Rechner sitze und in meinem Online-Shop oder vorm Einkaufsregal stehe und wirklich die Kaufentscheidung fallen muss, was ich dann mache. Ja, da spricht man von so einem Do-Say-Gap. Aber trotzdem bin ich zuversichtlich, dass es wirklich im Moment so ein gesellschaftliches Momentum einfach gibt, das wir wirklich nutzen können und das auch Potenzial für einen Paradigmenwechsel hat.
Das heißt, deiner Meinung nach ist es Konsumentinnen und Konsumenten auch bewusst, dass ein nachhaltiger Lebensstil oder nachhaltiger Konsum unter Umständen auch mehr kostet? Oder muss man Konsumentinnen und Konsumenten schon noch klar machen, dass eine Jeans um 9,99 €, die es an vielen Stellen ja noch zu kaufen gibt, vielleicht keine gute und schon gar keine nachhaltige Wahl ist?
Ja, also als erstes muss man vielleicht sagen, dass man eine Textilie ja von vornherein erstmal nicht ansieht, unter welchen Bedingungen sie hergestellt worden ist. Ein Kunde kann also nicht direkt am Preis erkennen, ob eine Ware fair, ökologisch und unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt wurde. Aber selbstverständlich ist natürlich auch, dass vernünftige Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Standards, das gibt es natürlich nicht zum Nulltarif und das kostet auch was. Ja? Wenn ich mal auf die Otto Group schaue, dann haben wir wirklich Paradigmen, dass alle von uns gehandelten Waren wirklich bestimmte Sozial- und Umweltanforderungen erfüllen müssen und auch die Hersteller entsprechende Code of Conduct erfüllen müssen, haben müssen. Und ja, eine Tatsache ist natürlich auch, dass der nachhaltigste Konsum der ist, der nicht stattfindet, beziehungsweise nee, besser noch gesagt, dass es derjenige ist, der keine neuen Ressourcen verbraucht.
Darf ich da eine Nachfrage stellen? Sind wir deiner Meinung nach in der Otto Group auch konsequent genug, auch tatsächlich Sortimente zu verbannen aus unseren Online-Shops, die diesen sozialen und Nachhaltigkeitsstandards nicht entsprechen? Sind wir da bereit, in den Schmerz zu gehen, auch auf Umsatz bewusst zu verzichten, indem wir Sortimente verbannen?
Ja, das ist so. Wenn krasse Bedingungen nicht eingehalten werden oder die Code of Conducts von anderen Unternehmen nicht dem unseren entsprechen, das gleichen wir ab miteinander. Wenn sie unseren nicht unterschreiben, dann gibt es auch Verbannungen. Ja, das ist so.
In dieser Studie zum ethischen Konsum, die du gerade vorhin auch zitiert hast, die die Otto Group durchgeführt hat, kommt ja auch heraus, dass sehr viele Menschen einen nachhaltigen Lebensstil auch mit weniger Konsum in Verbindung bringen. Das hast du vorhin ja auch erwähnt. Das wäre sicherlich ein sehr positiver Beitrag zu unserem Klimaschutz, aber spricht das nicht gegen unser ureigenes Geschäft? Wir sind schließlich Händler, wir wollen verkaufen, oder?
Total berechtigte Frage, Georg. Ich glaube, am Ende muss ein Unternehmen ja natürlich auch Geld verdienen. Ja? Sonst nutzen wirklich alle ihren Ziele gar nichts. Allerdings muss man auch bedenken, dass wir wirklich Wirtschaftssysteme neu denken müssen. Ja? Aktuell wirtschaften wir ja in vielen, vielen Bereichen auf der Welt nach einem linearen Modell, das man auch als Take, Make, Use, Waste, also von der Natur nehmen, etwas herstellen, etwas nutzen und dann wegwerfen, definiert. Und das Ergebnis dessen ist einfach, was wir ja sehen, Müllhalden ohne Ende, dass viele Produkte hergestellt werden und verkauft werden, aber zum Teil wirklich nur kurz genutzt werden und dann auf dem Müll landen. Und ein Beispiel vielleicht konkret, das ich in einer Studie gelesen habe, weltweit wird jede Sekunde, das muss man sich mal vorstellen, jede Sekunde landet eine ganze LKW-Ladung an Bekleidung einfach auf dem Müll.
Wahnsinn.
Ja, parallel, das ist wirklich Wahnsinn. Und parallel dazu wissen wir ja alle, die Weltbevölkerung steigt wirklich stetig an. Es gibt den sogenannten Earth Overshoot Day, also den Weltressourcentag. Ich glaube, der hat auch noch ein paar andere Namen, wo wirklich der Verbrauch der Erde, den wir entnehmen der Erde quasi gemessen wird, wann das ist. Und der lag im Jahr 2019 schon am 29.07.2019 halt so. Und das heißt, dass kurz nach der Hälfte des Jahres schon die Ressourcen fürs ganze Jahr verbraucht werden. Und das, ja, da muss man einfach umdenken und neue Wege finden, nachhaltiger zu produzieren, Angebote an Kunden zu unterbreiten, Produkte langlebiger zu machen, reparaturfähig, recycelbar. Und ein Ansatz, um in diese Richtung positiv weiterhin zu gehen, ist das Thema Circularity, Kreislaufwirtschaft. Und da geht es darum, dass es nicht mit dem Wegwerfen endet, sondern dass wir das Ziel vor Augen haben, Produkte und Ressourcen so lange wie möglich am Leben zu halten, im Kreislauf zu halten. Und ja, du wolltest was
sagen. Ja, vielleicht sagen. Dieses Thema Stichwort der Kreislaufwirtschaft, das würde ich gerne noch einfach ein bisschen vertiefen. Kannst du uns da vielleicht schon ein bisschen was verraten, in welche Initiativen hat die Otto Group da im Köcher? In welche Richtung arbeiten wir da in dem Bereich?
Ja, wir haben dieses Thema Circularity wirklich auch in den Mittelpunkt jetzt oder als eine große Säule, als Themenfeld in unsere neue CR-Strategie integriert. Und das Ziel ist es, dass wir Prinzipien der Kreislaufwirtschaft innerhalb der Otto Group verankern und gemeinsam Lösungen aussuchen. Und wir arbeiten im Moment in den einzelnen Konzerngesellschaften bei euch, in anderen Konzerngesellschaften, bei Unito, an Ansätzen wie beispielsweise Recommerce, Secondhand-Angebote oder auch kreislauffähige Produkte in den Markt gebracht werden können.
Vielfach noch Konzepte? Absichtserklärungen, Ideen oder haben wir tatsächlich auch schon konkrete Initiativen am Start, die wirklich schon umgesetzt werden, wo man wirklich auch jetzt schon vielleicht einen positiven Impact sieht?
Genau, also im Moment sind schon einzelne, da komme ich gleich zu, einzelne Beispiele, die kann ich dir nennen. Und Ziel ist es, das möchte ich einmal ganz kurz noch zu Ende bringen, dass wir die dann auch skalieren können und übertragen können. Und deswegen glaube ich, dass wir nur gemeinsam innerhalb der Gruppe auch tolle Fortschritte erzielen können. Und wir haben ganz starken Wert, Fokus auf Innovationen und Kollaborationen untereinander. Und das geht auch nach außen. Wir sind zum Beispiel als Otto Group Mitglied in einer Initiative wie Fashion for Good in Amsterdam. Amsterdam, oder wir unterstützen den World Circular Textiles Day und sind auch in manchen Projekten im direkten Austausch mit Produktherstellern und Recyclingunternehmen. Und jetzt ein paar ganz konkrete Beispiele vielleicht, die wir testen, Geschäftsmodelle und Ideen. Beispielsweise entwickelt Bonprix gemeinsam mit zwei Lieferanten Cradle-to-Cradle zertifizierte Produkte, die noch in diesem Jahr vermarktet werden. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die da nicht so drin sind, Cradle-to-Cradle-Produkte sind solche, die man entweder als biologische Nährstoffe in biologische Kreisläufe zurückführen kann, oder technische Nährstoffe, die in technischen Kreisläufen bleiben sozusagen, sodass man wirklich Müll bei diesen Produkten komplett verhindern kann, weil alles aus dem Produkt wieder benutzt wird oder biologisch abbaubar ist. Zweites Beispiel, About You, handelt mit gebrauchter Kleidung, hat die auf den Markt gebracht auf ihrer Seite. Manufaktum zum Beispiel setzt auf sehr langlebige und reparaturfähige Produkte. Limango arbeitet an einem Pilotprojekt zur Kreislaufwirtschaft und wir testen auch ökologische Ansätze in der Produktion. Also wir haben Bonprix hat ein wasserloses Färben für die Textilprodukte in einer Fabrik auch gebaut und testet da Sachen. Oder wir testen Fasern, die nicht als Dämmmaterial und Putzlappen enden sollen, sondern aus denen man wieder Kleidung machen kann. Und ihr, ich glaube, da bist du jetzt der viel bessere Experte, Georg. Ihr habt ja auch, ich glaube, das heißt bei euch Mieten statt Kaufen. Bloß, was soll ich das erklären? Ich meine, du bist der Experte bei euch. Das kannst du, glaube ich, den Hörerinnen und Zuhörern viel besser erklären als ich.
Gerne, kann ich machen. Ja, wir haben bei der UNIT jetzt auch ein Projekt im Bereich der Kreislaufwirtschaft jetzt am Start. Seit Januar diesen Jahres wieder bieten wir unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit an, im Bereich der Unterhaltungselektronik mehrere hundert Artikel auch zu mieten. Und wir wollen damit unseren Kundinnen und Kunden halt auch eine Alternative zum regulären Kauf anbieten, wo sie vielleicht einen nachhaltigen Beitrag leisten können, eben um Elektroschrott zu vermeiden oder um eine Rohstoffknappheit auf diesem Planeten irgendwo entgegenzuwirken. Also auch da haben wir erste positive Erfahrungen. Das Thema wächst so langsam und wird immer mehr angenommen. Und wir probieren eben auch in diesem Bereich Dinge aus und versuchen, da entsprechend Initiativen umzusetzen. Aber lass mich vielleicht gleich mit einer Frage noch einmal fortsetzen. Ich meine, du hast sicherlich einen Job in der Otto Group, wo du viel auch an Überzeugungsarbeit leisten musst, in Vorständen, bei Geschäftsführungen, weil du doch viele Themen auch vorantreiben möchtest, die vielleicht nicht zu unserem Standard-Geschäftsmodell entsprechen, anders sind, neu sind, ein gewisses Risiko bedeuten. Wie viel Überzeugungsarbeit musst du tagtäglich leisten, damit wir uns in eine nachhaltige Richtung bewegen?
Ja, Georg, man muss dazu sagen, wir haben ja das große Glück, in einem Konzern arbeiten zu dürfen, wo wir einen Shareholder, einen Gesellschafter haben, Professor Dr. Michael Otto, der schon in den 80er Jahren erkannt hat, dass das Wirtschaften mit Respekt für die Grenzen des Wachstums vielerlei Nutzen fürs Unternehmen und für jeden Einzelnen hat. Und deswegen steht im Fokus ein schonender Umgang mit Ressourcen schon lange in der Otto Group oben. Und wir haben schon sehr früh angefangen, Umwelt- und Sozialstandards hier einzuführen. Und 1986, glaube ich, war das, da wurde auch das Thema nachhaltiges Wirtschaften wirklich schon Teil der Unternehmensstrategie der Otto Group. Ja, das heißt, wir haben eine ganz lange DNA auf dem Thema und eine Glaubwürdigkeit, denke ich auch. Das geht sogar so weit, dass wir unsere Vorstände auf Nachhaltigkeitsziele incentivieren, was ja schon mal ein großes Commitment zeigt. Und das ist eine super Basis, glaube ich, auf der man aufsetzen kann.
Und welchen Beitrag muss so der einzelne Mitarbeiter auch leisten? Weil wir bestehen aus einer Community aus über 50.000 Kolleginnen und Kollegen. Ohne die funktioniert es auch nicht. Wie kann man die abholen? Wie kann man da Begeisterung schüren, jetzt auch hier und da mal neue Wege zu gehen?
Genau, also ohne die geht's absolut nicht, das hast du vollkommen recht und die müssen wir mitnehmen. Und deswegen haben wir haben über 52.000 Kolleginnen und Kollegen, hast du gesagt, und wir haben in der CR-Strategie eine Säule, die nennt sich Empowered Employees. die das in den Mittelpunkt rückt. Und wir wollen das Thema Nachhaltigkeit auch unseren Kolleginnen und Kollegen vermitteln und wir wollen sie mitnehmen und beteiligen. Denn ich glaube, das Ziel muss sein, dass Nachhaltigkeit wirklich in all unsere Prozesse, in alle Abteilungen diffundiert und integraler Teil unseres täglichen Arbeitens wird. Und das überall durch den gesamten Konzern. Und deshalb haben unsere Gesellschafter uns auch im letzten Jahr eine Gesellschaftervision gegeben. Benjamin Otto, Professor Dr. Michael Otto. Und die lautet Responsible Commerce That Inspires. Das ist die Shareholder-Vision für die gesamte Otto Group. Und dass da schon das Wort Verantwortung drin steckt in diesem Satz, das ist eine große Message, glaube ich, die von unseren Shareholdern, von unseren Eigentümern ausgeht. Und jetzt ist die Frage, wie transportiert man das Richtung Kolleginnen und Kollegen? Ja, und da haben wir eine Art Wertekompass entwickelt. Das ist in einem großen partizipativen Prozess mit vielen Kolleginnen und Kollegen von UNITO waren da auch einige dabei entstanden. Das ist der Code of Ethics. Und über diesen Code of Ethics, der hat sieben Werte, die wir definiert haben für die Otto Group. Und der regt sozusagen dazu an, in den Dialog zu gehen, Dinge anzusprechen, Sachen zu thematisieren, und der regt wirklich, der soll dazu dienen, dass alle Kolleginnen und Kollegen sich wirklich kritisch einbringen und auch Fragen stellen. Ja, behandeln wir unsere Lieferanten fair? Können wir beim Färben von Textilien vielleicht mehr Wasser sparen? Und ja, ich glaube, last but not least, dass nur wer was ändern will, der muss wirklich in die schmerzhaften Diskussionen reingehen, sonst wird das nichts. Und diese schmerzhaften Diskussionen, und da steht oft auch Nachhaltigkeit der Wirtschaftlichkeit natürlich gegenüber, das muss man abwägen und in den Diskurs gehen und auch in den harten Diskurs gehen. Und
da wollte ich gerade tatsächlich nochmal nachhaken. Das klingt ja doch nach einem Prozess, eigentlich nach einer Transformation, die nicht von heute auf morgen passiert, sondern uns als Unternehmensgruppe wahrscheinlich die nächsten Jahre wird begleiten müssen. Wo tut es aber wirklich im Tagtäglichen am meisten weh? Wo ist es am schwierigsten, wirklich diese Transformation voranzutreiben?
Ich glaube, da, wo wirklich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit miteinander kollidieren. Ja? Und das ist aus Unternehmenssicht da an der Stelle am schwierigsten. Zum Beispiel, wenn man das Thema klimaneutralen Versand anspricht, da muss man sich ja wirklich fragen, als Unternehmen, wenn ich das meinen Kunden weitergeben möchte und einfach als Leistung anbieten möchte, da muss man sich wirklich fragen, bin ich bereit, die Mehrkosten pro Sendung in Kauf zu nehmen? Ja, wie summiert sich das bei Millionen von Sendungen, die ich verschicke? Was bedeutet das für mein Ergebnis? Oder zweites Beispiel, wenn man stärker auf Second-Hand-Mode setzen will, aber die Nachfrage noch nicht so groß ist. Ja? Und ich glaube, manchmal dauert es einfach ein paar Jahre, bis nachhaltige Angebote von Konsumenten auch angenommen werden. Und deswegen müssen wir auch in Richtung Kunde, Kundin ganz viel Aufklärungsarbeit leisten und Begeisterung für Nachhaltigkeit einfach entzünden, damit es halt, wie man in der Studie sehen kann, nicht nur das Kreuzchen an der richtigen Stelle ist, sondern wirklich sich im Konsumverhalten der Menschen was ändert. Und dafür, glaube ich, braucht man Mut, einen wirklich langen Atem. Und man darf auch nicht auf halber Strecke sagen, wir lassen es wieder, dann verspielen wir unsere Glaubwürdigkeit.
Also das Ziel ist es, irgendwo in einen Zustand zu kommen, wo eben Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit kein Widerspruch mehr sind. Und ein anderes Ziel unserer Nachhaltigkeits- und Klimaschutzinitiativen der Otto Group ist ja auch das Erlangen einer Klimaneutralität bis 2030 im Rahmen all unserer Kernprozesse. Da haben wir jetzt noch 10 Jahre Zeit dafür. Das klingt trotzdem aber sehr, sehr ambitioniert. Wie wollen wir das als Unternehmensgruppe schaffen? Was sind da konkrete Initiativen dahinter?
Ja, das ist ein wirklich ambitioniertes Ziel, da hast du vollkommen recht. Wir wollen halt bis 2030 in allen Kernprozessen in der Otto Group klimaneutral werden. Und da muss ich noch eine Sache dazu sagen, und das mit dem Fokus sozusagen auf als erstes vermeiden, als zweites reduzieren von CO2-Emissionen und dann auch kompensieren. Ja? Und das ist bei uns auch kein neuer Ansatz. Wir haben schon seit 1997 uns auf das Thema unternehmerischen Klimawandel Klimaschutz konzentriert und folgen auch dieser Prämisse, die ich eben erzählt habe. Und in unserer alten CR-Strategie, da hatten wir das auch als großen Themenblock drin. Und wir haben von 2006 bis heute, also bis zum Jahr 20, und ich habe gerade letzte Woche, glaube ich, die Zahlen vom Wirtschaftsprüfer zertifiziert wiederbekommen. Ja, wir hatten das Ziel, von 2006 bis 2020 50% CO2-Emissionen einzusparen. Und wir sind bei 56%, also mehr als 10% mehr gelandet. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir wirklich schon viel geschafft haben. Und unser Ansatz unterscheidet sich auch von anderen Unternehmen, muss man sagen, da jetzt ja viele auf den Zug aufgesprungen sind und gesagt haben, hey, wir sind von 0 auf 100 klimaneutral. Das geht natürlich nur mit Kompensation und Kompensation, also Zertifikate kaufen, sich in Häkchen freikaufen, sage ich mal. Das geht von Zertifikaten, die man sehr, sehr günstig kaufen kann, bis sehr hohen Standards. Und da verfolgen wir, möchten wir, wenn wir kompensieren, auch wirklich, das ist der sogenannte Goldstandard, uns danach richten, der wirklich einen gewissen Anspruch auch hat. Und ja, wie gesagt, seit vielen Jahren haben wir diesen systematischen Klimaschutzansatz und werden den auch komplett konsequent weiterverfolgen.
Kannst du da noch ein paar konkrete Maßnahmen oder konkrete Beispiele auch nennen, die da in der Group bereits umgesetzt sind?
Ja, der Fokus liegt da auf den eigenen Operations, die wir direkt beeinflussen können. Und als Beispiel, das sind zum Beispiel die eigenen Standorte, das ist die Beschaffungs- und Distributionstransporte, die sind das, die Mitarbeitermobilität und auch externe Cloud- und Rechenzentrumsdienstleistungen, sowas vergisst man immer, die brauchen aber auch eine Menge CO2, das da entsteht. Und um ein paar konkrete Beispiele zu nennen, dass wir wirklich in den eigenen Standorten massiv investiert haben, Ausbau erneuerbarer Energieanlagen, Photovoltaik, Solar oder durch die Erhöhung der Energieeffizienz mit Blockheizkraftwerken, mit neuer Beleuchtung, mit neuer Klimatechnik. Dann möchten wir halt im Konzern an allen nationalen wie internationalen Standorten, wo man Ökostrom beziehen kann, den auch zu 100% einsetzen. Da sind wir jetzt schon, haben wir schon eine Menge Ökostrom im Portfolio drin. Thema Beschaffung und Distribution zum Beispiel bei den ganzen Transporten möchten wir Luftfracht weiter reduzieren und auf klimafreundliche Transportmodi auf die Art und Weise CO2 einsparen. Dann haben wir ja auch die Hermes bei uns im Konzern. Und da auf der letzten Meile setzen wir auf Elektromobilität, um da den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Und die Hermes verfolgt auch eine eigene Strategie, die nennt sich Urban Blue. Und Ziel dieser Strategie ist es, die Sendungen inklusive der Retouren in den Innenstadtbereichen von den 80 größten Städten in Deutschland bis zum Jahr 2025 emissionsfrei zuzustellen, also inklusive Retouren. Ja, und durch intelligente digitale Lösungen, Transport- und Tourensoftware und so kann man natürlich auch eine Menge Analyse von Sendungsströmen und sowas, Optimierung von Transportleitwegen, da kann man eine Menge auch machen und da hilft uns die Digitalisierung auch, ne?
Ja, und vielleicht ergänze ich ein Beispiel noch eben von uns bei der UNITO. Ja, wir haben ja auch in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel dran gesetzt, CO2-Emissionen tatsächlich zu reduzieren. Haben da den Fokus insbesondere bei unseren Standorten und auch bei einer Mitarbeitermobilität gehabt und es ist uns auch gelungen, in den letzten 10 Jahren unsere CO2-Emissionen um 75% sogar zu reduzieren, sogar dann fast ein bisschen mehr, als es da im Otto Group Durchschnitt war. Aber der größte Brocken, der jetzt noch vor uns ist, und so ehrlich muss man auch sein, ist die Versandlogistik. Und auch da haben wir das Ziel, klarerweise im Einklang mit der Strategie der Otto Group auch klimaneutral zu werden bis 2030. Das ist ein dickes Brett, das auch wir als Konzerngesellschaft zu bohren haben. Aber wir arbeiten konsequent auch in der Logistik nur mit Dienstleistern zusammen, denen eben Nachhaltigkeit und das Reduzieren von CO2-Emissionen mindestens genauso wichtig ist, wie es uns wichtig ist. Als Beispiel in Österreich arbeiten wir mit der österreichischen Post sehr eng zusammen, mit Gebrüder Weiß, wo wir auch ganz verbindlich auch Maßnahmen definiert haben, wie die Fuhrparks aktualisieren und erneuern müssen, um tatsächlich reale CO2-Emissionen zu reduzieren im Verlauf der nächsten Jahre. Wir bei Donito sind jetzt aber auch so weit gegangen, dass man darüber hinausgehende Emissionen, die man kurzfristig einfach nicht vermeiden kann, auch komplett kompensieren. Auch nach dem höchsten Standard, den du vorhin angesprochen hast, nach dem Goldstandard. Das tun wir deswegen einfach, um jetzt noch schneller auch eine Wirkung zu erzielen.
Das ist auch genau richtig, weil ich glaube, um das Kompensieren, ich wollte das vorher, also wie soll ich sagen, um das Kompensieren kommt keiner letztendlich, glaube ich, drum rum. Bloß ich wollte vorher nochmal betonen, wirklich, dass das einhergehen muss mit Reduzieren und Vermeiden natürlich auch und man nicht alles kompensiert. Und du hast vollkommen recht, Georg, ich glaube, die ersten Schritte zu reduzieren und zu vermeiden sind immer am einfachsten. Und wenn die Low-Hanging Fruits erstmal abgeerntet sind, dann wird es natürlich schwer. Und da kommen wir als Otto Group, um das abschließend zu sagen, auch nicht ums Kompensieren nachher drumherum.
Ja, vielen herzlichen Dank, Tobias, für die echt spannenden Einblicke, was wir als Unternehmensgruppe tun, um im Thema Nachhaltigkeit wirklich ernsthaft weiterzukommen. Ganz zum Abschluss des Gesprächs haben wir noch ein Format, das nennt sich Checkout. Ich stelle dir einfach ein paar kurze Fragen. Ich bitte auch um kurze Antworten. Wir wollen dich einfach auch ein bisschen persönlich noch besser kennenlernen, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer einfach ja noch ein bisschen ein besseres Bild auch von dir als Person machen. Fangen wir mal an. Jobtitel laut Firmenorganigramm.
Der ist Group Vice President Corporate Responsibility.
Und
ist ein bisschen lang.
aber man kann sich was darunter vorstellen. wie lange machst du den Job jetzt schon?
Also in Verantwortung für den ganzen Bereich seit genau einem Jahr und heute ist der 12. Seit 12 Tagen.
Ich habe gelesen, dass du sehr, sehr musikalisch bist und mehrere Instrumente spielst. Was spielst du denn da am liebsten?
Also am häufigsten spiele ich Klavier, weil ich mich gerne ransetze, einfach improvisiere und ein bisschen spiele. Und ich spiele aber genauso gerne auch Saxophon.
Okay. Ich nehme an, dass du die CR-Themen in der Otto Group nicht ganz alleine vorantreibst. Wie viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten bei dir im Bereich?
In der Holding hier, in der Otto Group, sind wir 30.
Was war dein bisher größter beruflicher Erfolg?
Oh, größter beruflicher Erfolg. Also ich würde eher vom schönsten Moment oder von es gab viele schöne Momente. Ich habe ja, bevor ich diesen Job hier übernommen habe, ein großes oder das größte Kultur-Musik-Engagement der Otto Group aufgebaut. Young Classics heißt das. Und wenn ich da zurückdenke, gab es viele, viele tolle Jahreskonzerte in der Leihhalle. Und wir haben kurz, das war wirklich, ich glaube, 2 Wochen vor Lockdown, das 10-jährige Jubiläum gefeiert. Und auf der Bühne in der Leihhalle zu stehen, 2500, also die Leihhalle ist in Hamburg der Konzertsaal, ja, wie in Österreich vielleicht der Musikverein. Und da zu stehen, 2500 Leute im Publikum, Orchester, Chor, 400 Kids, geballte Energie, Freude hinter sich zu haben, das sind Gänsehautmomente, die wahnsinnig viel Spaß machen und die einem auch zeigen, wenn man die Energie und die Fröhlichkeit der Kinder sieht, die da auf der Bühne stehen, dass man ihnen was gibt und was richtig gemacht hat. Und das ist ein tolles Gefühl.
Und was war dein größter beruflicher Misserfolg?
Ich hatte eine Situation, die mir jetzt spontan einfällt, ich stand im letzten Dezember, wir machen hier in der Otto Group, haben wir Masterplan, um die ganzen Kolleginnen und Kollegen fortzubilden und wir haben ein Modul Nachhaltigkeit, wollten wir aufzeichnen für die Logistiker im Konzern, Logistikerinnen und Logistiker und da sollte ich auf ganz einfache Weise die Strategie erklären und es fing schon nicht gut an und ich stand vor der Kamera und habe mich immer verhaspelt und eigentlich bin ich jemand, der sich auf eine Bühne stellen kann, weil ich das aus meinem vorherigen Job, was ich gerade erzählt hatte, auch kann, ja, und stand dann da und, weiß nicht, nach einer Dreiviertelstunde ging dann eine Kollegin von mir, die das Ganze auch konzipiert hat und so zum Kameramann und sie unterhielten sich, kam auf mich zu und meinte, Tobias, ehrlich, also sollen wir uns nicht in der Woche nochmal treffen? Und da dachte ich wirklich, oh, da musst du noch mal ran, Tobias. Das ist irgendwie nicht so prickelnd gelaufen. Weil das Thema auch einfach so groß ist, so einfach zu erklären, auf den Punkt zu bringen. Und da habe ich nachgearbeitet. Der zweite Anlauf hat dann super geklappt.
Und was war deine letzte nachhaltige Online-Bestellung?
meine Sneaker. Meine, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, Veja, Vesha Sneaker, die habe ich heute sogar an. Die habe ich, das sind nachhaltige Sneaker, die ich als letztes gekauft habe.
Und letzte Frage, könntest du zaubern? Was würdest du dir wünschen?
Ich glaube, ja, ein Riesenthema, was sich alle im Moment, die zaubern könnten, wünschen würden, wäre, dass wir mit dem Impfen weiterkommen, dass wir die Pandemie, dass wir Licht am Ende des Tunnels haben, die Pandemie überwinden, weil das ja so viele Schäden hinterlässt auf wirtschaftlicher Ebene natürlich, aber vielmehr noch auf psychischer Ebene bei vielen, vielen Menschen. Und darüber hinwegzukommen, das würde ich mir sofort wünschen, wenn ich zaubern könnte. Aber ich glaube, das ist ein Wunsch, den wirklich die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die ihr auch habt, die eigentlich fast jeder hat im Moment.
Dem kann man eigentlich nichts hinzufügen. Tobias, ja, schön, dass du heute bei uns warst, dass wir dich jetzt zum Ende des Gesprächs noch ein bisschen persönlicher und ein bisschen besser kennenlernen durften. Vielen herzlichen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Ja, vielen lieben Dank, Georg. Mir hat das auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
So, das war sie, die 8. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von Unito. Erstmals mit einem Gesprächspartner aus unserer Konzernzentrale. Das nächste Mal spreche ich mit den beiden Geschäftsführern der Unito, mit Harald Gutsche und Achim Gühlmann. Wir wollen eine Bilanz über das im Februar zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2020-2021 und die Herausforderungen in diesem Krisenjahr ziehen. Wir hören uns mit diesem Thema wieder, wenn ihr wollt, am 14. April. Ungeniert gibt es überall, wo es Podcasts gibt, auf Apple, Spotify, Google oder Deezer. Abonniert uns und gebt uns ein Like, wir freuen uns über jedes Lob dieser Art, aber auch über konstruktive Kritik, gerne per E-Mail an podcast@unito.at. Ich bin Georg Glinz und ich freue mich, wenn ihr uns wieder zuhört. Servus und bis zum nächsten Mal.